Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Laura Siegemunds Reise ist zu Ende. Stefanos Tsitsipas hat erfolgreiche Revanche genommen für eine Niederlage bei den Hamburg Open und Novak Djokovic hat sich, durchgemosert durch sein Match gegen Pablo Carreño Busta. Die Halbfinals stehen fest. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tour de Jour, unserem Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist irgendwie schlechte Laune heute auf dem Center Court gewesen, auf den Philipp Chatrier. Ich weiß auch nicht, alle irgendwie am Mosern heute.
Boah, war jetzt auch nicht der spannendste Grand Slam-Tag. Vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht. Ist ein Tag, den wir wahrscheinlich jetzt nicht so lange in Erinnerung behalten werden.
Nee, den werden wir wahrscheinlich tatsächlich nicht lange in Erinnerung behalten. Wir haben heute zwei Viertelfinals bei den Damen und zwei Viertelfinals bei den Herren erlebt. Und wir fangen an und wir gehen chronologisch durch die Matches. Wir fangen an mit den ersten beiden Matches, die bei den Damen durchgespielt worden sind. Und das war das erste Match, war das zwischen Petra Kvitova und Laura Siegemund. Laura Siegemund hier sich durchgebissen, durchgearbeitet, durchgekämpft, durchgefightet, wie ihr sollt. Was sie gemacht hat, sie hat sich auch durchgespielt in dieses Viertelfinale. Hier war aber Schluss gegen eine sehr gut aufspielende und sehr, sehr spiellaunig wirkende Petra Kvitova, hat Laura Siegemund mit 3:6 und 3:6 verloren. Kvitova hatte einen guten ersten Aufschlag, wenn er kam. Der kam nicht immer zu 100% zuverlässig, aber wenn er kam, dann hatte Petra Kvitova zu 77% die Punkte gemacht. Sie hatte eine unglaubliche Variabilität und sie hat mit Laura Siegemunds zu kurzen Schlägen gemacht, was sie wollte. Das war eine Power- und Variabilitätsvorstellung erster Güte von Petra Kvitova, hatte ich das Gefühl. Wie ging es dir damit?
Ja, ich glaube, das Match kann man ganz gut auch anhand der Zahlen unterstützt erzählen. Wir haben ja eben diese bekannten Statistiken von der Länge der Ballwechsel. 0 bis 4 Schläge, 5 bis 8 und alles darüber. Und wenn man auf 0 bis 4 schaut, dann sieht man, ja, weitestgehend ein Unentschieden, 32-29 die Bilanz für Kvitova. Alles darüber geht mit 25-10 an Kvitova. Wie lässt sich das erklären? Ich glaube folgendermaßen, Kvitova hat Winner wie Fehler gemacht, wenn die Bälle kurz waren, weil sie heute einen guten Servicetag hatte, aber weil Kvitova immer dazu tendieren wird, leichte Fehler einzubauen. Und Siegemund hat es eigentlich ganz vernünftig mit den ersten 2-3 Schlägen gemacht. Also ihr eigenen Aufschlag mit dem Return, dem, wie sie dann quasi im Ballwechsel drin geblieben ist oder vermieden hat, dass der Ballwechsel gegen sie läuft. Aber alles, was länger war, glaube ich, deutet auf zwei Sachen hin. Aus meiner Sicht war Kvitova in der Lage, den Court halt schön breit zu machen. Es fiel die Linien entlang gegangen, tiefe Bälle drin gehabt. Hat Siegemund da weder den leichten Konterangriff noch unbedingt die leichten, sagen wir, Stopbälle oder Netzangriffe zurückgegeben. Und das andere war, sie hat im Laufe des Matches sich die Vorhand von Siegemund vorgenommen und hat die auch ziemlich in ihre Einzelteile zerlegt. Sie ist da mit harten, tiefen, präzisen Schlägen reingegangen und Siegemund hat da immer und immer wieder Fehler rausgeholt und konnte da dann zum Beispiel auch nicht wirklich slicen oder sie anderweitig draus befreien. Gerade im zweiten Satz sind da, man kann es jetzt statistisch nicht sehen, aber ich würde mal tippen, sind da 10, 12, 14 solcher Bälle reingegangen, die, weiß ich, vielleicht 40 Zentimeter vor der Grundlinie von Siegemund gelandet sind und sie will damit was anfangen und der Ball springt ihr einfach vom Schläger weg. Und das ist eine Power, die war zu viel. Und da konnte Siegemund nichts entgegensetzen. Und das ist dann halt auch einfach eine andere Klasse, in der eine Kvitova spielt. Gibt schon Grund, warum Kvitova hier ihr, was müsste es, 6., 7. Grand Slam Halbfinale erreicht hat und warum das hier für Siegemund der größte Einzelerfolg ihrer Karriere neben dem Titel in Stuttgart war.
Siegemund hat es eigentlich immer geschafft, in den letzten zwei Wochen das Spiel auf ihre Seite zu ziehen, also nach ihren Regeln zu spielen, mit vielen Variabilitätsänderungen oder mit vielen Änderungen im Ballwechsel, mit vielen Slices, mit vielen Stops etc. Und das hat ihr Petra Kvitova überhaupt nicht zugelassen heute. Petra Kvitova hat gesagt, wir spielen hier heute nur nach meinen Regeln. Und ich finde, das hat sie sehr, sehr gut umgesetzt. Und da hat sie sich nie in irgendeiner Weise auf Faxen eingelassen. Das war tatsächlich von oben bis unten seriös runtergespielt von Petra Kvitova. Und das hat mich beeindruckt. Und für Petra Kvitova ist es erst das zweite Halbfinale bei den French Open. Und dann in solchen durchaus sehr widrigen Bedingungen, für sie dann ja auch. Sie mag es ja dann doch, wenn es ein bisschen schneller ist, aber der Ball springt nicht so hoch ab, als wenn es bei 25 oder 30 Grad sind. Von daher, vielleicht kam ihr das dann auch entgegen. Auf jeden Fall, Kvitova hat hier ja immer nach ihren Regeln gespielt und nie Laura Siegemund ein Jota überlassen von diesem Match. Und das fand ich beeindruckend.
Ja, das. Und sie hat natürlich einfach auf diesem Level mehr Erfahrung. Mhm. Beide, ich glaube, Siegemund ist ein bisschen älter als Kvitova, aber Kvitova macht das jetzt hier halt seit einem Jahrzehnt auf diesem Level, wo Grand-Slam-Titel verteilt werden. Sie ist nicht immer dabei, wenn es in die späteren Gefilde eines Grand-Slams geht, aber sie war häufig genug dabei, um zu wissen, was dort gebraucht wird. Und ich glaube, sie wäre heute vielleicht gegen eine Gegnerin in Gefahr geraten, die unglaublich viele Bälle als Konterspielerin zurückbekommen hätte. Aber Siegemund ist keine Konterspielerin per se. Siegemund ist eine, die für ihre Größe viel Power hat und die auf Winner gehen kann, das aber mit sehr variablem Spiel mixt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, um Kvitova auszuhebeln. Da hätte es wahrscheinlich wirklich, ja, mir fällt jetzt kein Name ein, aber da hätte es eine Konterspielerin Deluxe wahrscheinlich gebraucht, um Kvitova heute den Zahn zu ziehen.
Petra Kvitova steht jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal seit 2012 wieder im Halbfinale dieser French Open. Jetzt können wir noch gerade mal ein Wort zu Laura Siegemund verlieren. Sie hat relativ gute Wochen hinter sich gebracht. Sie hat den Doppeltitel bei den US Open geholt, jetzt hier das Viertelfinale im Einzel geholt. Sie hat in beiden Wettbewerben reüssiert und ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise enttäuscht von diesem Turnier wegfährt.
Nö, wir hatten in der Vorschau gesagt, das ist eine große Chance, um sehr weit zu kommen bei dem French Open. Und das ist sehr weit. So weit muss nicht heißen, für jede Spielerin ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob Laura Siegemund die Fähigkeiten hat, unbedingt gegen absolut hochklassige Gegnerinnen ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Aber sie hatte die Gelegenheit hier in einem Feld, was einfach der Umstände wegen nicht so in Stein gemeißelt ist, weit zu kommen. Und sie hat sich hier mit allem, was sie hatte, durchgearbeitet bis ins Viertelfinale. Wenn sie mal auf ihre Karriere zurückblickt, dann ist es unter Umständen das beste Grand-Slam-Resultat und eins, mit dem sie sehr zufrieden sein kann. Sie war auf ihre Weise eine der prägenden Sandplatzspielerinnen der letzten Jahre, vor allem auch wegen dem Turnier in Stuttgart. Und sie hat das jetzt hier nochmal unterstrichen mit einem Viertelfinale bei den French Open.
2017 hätte es soweit sein sollen, eigentlich für sie der Durchbruch bei den French Open. Jetzt ist er 2020 gekommen mit diesem Viertelfinale. Also Laura Siegemund wird sicherlich sehr, sehr zufrieden gewesen sein mit diesem Turnier. Für Petra Kvitova muss dieses Turnier noch nicht zu Ende sein. Sie trifft jetzt auf Sofia Kenin. Die hat im Viertelfinale gegen Danielle Collins in einem sehr emotionalen Viertelfinale mit 6:4, 4:6 und 6:0 gewonnen. Im dritten Satz war der Tank dann ein bisschen leer von Danielle Collins. Bis dahin war es ein Match auf kompletter Augenhöhe mit dieser Emotion, die Danielle Collins mit reinbringt, dieser Power und gepaart mit dem Willen von Sofia Kenin, die zwischendurch mal wieder so Phasen hatte, in denen sie einfach keinen Fehler gemacht hat, in denen sie einfach so ein bisschen die Ballmauer gespielt hat für Danielle Collins und die viel, viel aufwenden musste, um hier Punkte zu machen. Es war in den ersten beiden Sätzen für mich ein sehr sehenswertes Match. Im dritten Satz ist es dann so ein bisschen abgefallen, weil Sofia Kenin dann die deutlich stetere war in diesem Match und sie gewinnt jetzt mit 6:0 und Sofia Kenin, sie hatte bei den US Open kein gutes Turnier, aber insgesamt muss man sagen, das Grand Slam-Jahr für Kenin ist nicht so schlecht verlaufen.
Ja, vor allem, wenn man hier jetzt noch den Kontext setzt von dieser Niederlage in Rom, wo sie 0-6-0-6 genau kassiert gegen Viktoria Azarenka, da kommt auch nicht jede Gegnerin von zurück. Und das ist ja, was Kenin auszeichnet, dass sie diese Fähigkeit hat, zäh und wach zu bleiben und sich durch solche Phasen durcharbeiten kann, was nicht jedem Spieler oder jeder Spielerin gelingt. Und das ist natürlich spricht dafür, dass sie diese Art von Karriere wird fortsetzen können. Und ich würde dir zustimmen, zwei richtig interessante erste Sätze, gerade dann auch die Phase im zweiten Satz, wo Collins dann so ein bisschen ihre Emotionen auch finden konnte. Sie war vergleichsweise weniger aufgeregt, weniger emotional drin in dem Match, als es der Fall war gegen Muguruza und dann gestern gegen Ons Jabeur. Da hatte ich das Gefühl, ach, da sind dann vielleicht auch so ein bisschen diese enorme Energie verbraucht worden. Sie hat die dann nochmal im zweiten Satz gefunden, aber ganz interessant, wie Kenin da dann nicht so richtig mit umgehen konnte, als dann zu viel Intensität und Power kam, aber dann Anfang des dritten Satzes war sie wieder vollkommen da und Collins hatte sich ein bisschen ausgepowert und Kenin ist ganz schnell 4-0 in Führung gegangen. Dann hat Collins den Physio nochmal gerufen, da war auch schon ziemlich offensichtlich, dass nicht mehr viel geht und dann in den letzten beiden Spielen nur noch absolute Routine und bei Kenin ist aufgefallen, eben wirklich wie variabel sie spielen konnte, wie gut sie in der Defensive war. Sie ist Cross-Court auf der Rückhand sehr viel gegangen. Ein Ball bleibt da, ich weiß nicht, ob der Ende zweiten, Anfang dritten Satzes war, der hat sie so einen Wahnsinnswinkel gespielt, den ja, hat sie fast in die Bank ihrer Gegnerin reinbekommen. Und das war schon eine Leistung, die einer Top-10-Spielerin würdig ist und einer, die hier das Turnier definitiv gewinnen kann.
An Kane muss man ja auch erstmal vorbeikommen. Du hast es gesagt, dieser unglaubliche Ausreißer mit dem 0-6-0-6 gegen Viktoria Azarenka, das war eher eine Laune der Natur, als dass wir uns das in irgendeiner Weise als normales Ergebnis vorstellen können. Und seitdem spielt sie halt wieder auf sehr hohem Niveau. Und was mir halt und was ich immer wieder sage, ist, dass sie halt zwischendurch kaum Fehler macht und dass man in ihr erstmal vorbeikommen muss. Man kann sie nicht in irgendeiner Weise in Grundlinien-Rallyes kaputt arbeiten. Das, glaube ich, geht nicht. Da muss man schon die Initiative übernehmen. Und vielleicht hat ja Petra Kvitova diese Waffen, aber du brauchst ein aktives Spiel, du brauchst ein sehr aktives Spiel, um Sofia Kenin in Bedrängnis zu bringen, habe ich das Gefühl.
Ja, könnte morgen wirklich eine unterhaltsame Geschichte werden. Ich sehe da auch keine so klare Favoritin. Kvitova 2-0 in der direkten Bilanz, aber Kenin hat seit der letzten Niederlage, die dürfte Madrid 2019 gewesen sein, definitiv nochmal an Profil gewonnen, auch an Intensität gewonnen, also Intensität auf hohem Niveau. Sie war natürlich immer eine sehr präsente Spielerin, aber sie macht das jetzt eben wirklich, ja, sie ist eine andere Art von Simone Halep. Sie bringt stets wirklich ihre Leistung, jetzt ganz wenige Ausnahmen mal rausgenommen, stets ihre Leistung. Und da muss die Gegnerin besser sein. Und das ist natürlich Kvitova zuzutrauen. Sie ist einfach eine, die an einem guten Tag besser ist als alle anderen. Aber Kenin geht dahingehend sicherlich als leichte Favoritin rein, dass man von ihr sicher sein kann, dass sie eine gute Leistung bringen wird. Und jetzt liegt es an Kvitova, die zu toppen.
Petra Kvitova gegen Sofia Kenin und Iga Świątek gegen Nadia Podorowska. Welches Finale werden wir sehen?
Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich sage jetzt mal Kvitova gegen Świątek.
Ist auch mein Tipp. Kvitova gegen Świątek ist mein Tipp. Am Ende wird es Kenin gegen Podorowska. Und dann haben wir wieder ein Finale, wo vorher niemand drüber geredet hätte. Kvitova gegen Świątek wäre auch ein Finale gewesen, über das niemand geredet hätte. Aber insgesamt sind das, glaube ich, zwei tolle Halbfinals, die da vor uns stehen. Ein Blick auf den Juniorinnenwettbewerb, bevor wir zu den Herren dann rübergehen. Alexandra Vecic hat heute das Viertelfinale erreicht. Ich habe ihr Match gegen Oksana Selekmetova gesehen heute. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Da hat sie Oksana Selekmetova, so heißt es, 2-6, 6-1, 6-4 gewonnen. Was sehr auffällt bei Alexandra Vecic ist, dass sie in den Runden 2, 3 und 4 jetzt oder in den Runden 2 und 3 jeweils mit 2-6 den ersten Satz verloren hat, dann die Sätze 2 und 3 gewonnen hat. Sie steht jetzt in der vierten Runde beziehungsweise im Viertelfinale und nach dem ihrem Durchbruch, ihrem Grand Slam Juniorinnen-Durchbruch bei den Australian Open hat sie hier auch das Viertelfinale erreicht und vielleicht ist da ja auch schon bald eine Spielerin aus der jungen Generation, die in die Top 100 vorstoßen kann. Ich will hier noch nicht in irgendeiner Weise Druck aufbauen oder so, aber Vecic macht schon einen sehr reifen Eindruck bei den Juniorinnen in ihrem Spiel.
Ja, ich meine, sie war ja eben auch bei dieser DTB Pro Series dabei, oder? Mhm. Du hast da gleich ein engeres Auge drauf als ich und wir müssen hier einfach auch nochmal unterstreichen, Junioren-Tennis war quasi eingestellt über die letzten, 8 Monate oder so. Also während die Tour weg war, war natürlich auch Senioren-Tennis weg. Bei US Open waren die Juniorinnen nicht da. Und das heißt, wir sind hier wirklich von einer total ungewohnten Situation. Und da hat Vecic natürlich die Chance bekommen, zwischendrin zu spielen und auf hohem Niveau zu spielen und gegen Gegner, die ja im Moment einfach noch besser sind. Und das kann ich mir vorstellen, gibt ihr eine Matchhärte und gibt ihr dann eben auch eine Chance, ja, sowas, so einen Schwung auch nochmal mitzunehmen in den Wettbewerb, wo das Glück sicherlich nicht jede der Spielerinnen hatte.
Alexandra Vecic also im Viertelfinale. Wenn ihr uns auf Twitter folgt, dann werdet ihr morgen dann auch darüber informiert, wie das Viertelfinale von ihr dann ausgegangen ist. Und wir werden mal einen kleinen Blick draufwerfen auf dieses Match. Das waren die Damen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um die Herren kümmern. Da wollten wir eigentlich ein Blockbuster-Match erleben, weil Tsitsipas gegen Rublev, das gibt's zum zweiten Mal während dieser French Open. Und das erste Match war so toll, das Finale bei den Hamburg Open. Das Match heute war nicht ganz so toll. Und Novak Djokovic hat sich durchgemosert in das Halbfinale. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und unserem Tous les Jours, unserem Daily zu den French Open bei meinsportpodcast.de. Stefanos Tsitsipas und Andrei Rublev, die haben vor 10 Tagen gegeneinander gespielt. Es war ein tolles, es war ein berauschendes Finale bei den Hamburg Open und es lief parallel zur ersten Runde bei den French Open. Deswegen treffen sich die beiden in diesen 10 Tagen jetzt zum zweiten Mal wieder oder stehen sich die beiden gegenüber. Beide hatten große Probleme in der ersten Runde, mussten einen 0-2 Satzrückstand aufholen und alle haben gedacht, oh Gott, jetzt bereuen sie das, dass sie in Hamburg gespielt haben. Aber seitdem haben sie famoses Tennis gespielt, bis zum heutigen Tag. Heute hat nur ein Spieler famoses Tennis gespielt und das war Stefanos Tsitsipas. Er hat beim 7-5, 6-2, 6-3 Andrei Rublev nur einen halben Satz eine Chance gegeben. Ab da zog dann der griechische Zug davon. Es war am Ende eine sehr klare Dreisatzniederlage für Rublev, der trotzdem nicht unzufrieden sein kann mit diesem Turnier, aber hier sind ihm nochmal die Grenzen aufgeteilt, wo aufgezeigt worden und Stefanos Tsitsipas macht inzwischen hier einen exzellenten Eindruck.
Ja, auch ein, zwei Zahlen, um das wieder zu unterstreichen. Beide bekommen 64% der ersten Aufschläge rein und Rublev gewinnt hinter diesem ersten Aufschlag 66% der Punkte und bei Tsitsipas sind es 80. Und beide greifen das Netz 17 Mal an. Rublev gewinnt davon 6 Punkte und Tsitsipas gewinnt 16 Punkte. Und das sind, glaube ich, schon so ein bisschen die Unterschiede, dass ein Tsitsipas sich hier mehr auf sein erstes Serve verlassen kann. Das zweite von Rublev hat einen Sprung gemacht, kommt aber trotzdem noch nicht ran an das von Tsitsipas. Aber allein beim ersten Aufschlag ist der Unterschied. Tsitsipas weiß, wie man Punkte aufbaut, auch abseits der Vorhand, und weiß, wie man sie im Netz abschließt. Und dahingehend war es eine Runde, eine gute Leistung für mich. Der entscheidende Punkt kam beim 5-4 im ersten Satz, als Rublev auf den Satz serviert. Er war bis dann etwas fehlerfreierer Spieler. Gibt eine lange Rallye, geht viel Cross, Rückhand gegen Rückhand. Keiner traut sich so richtig durchzuziehen und dann schickt Tsitsipas eine Rückhand die Linie entlang, also nicht wirklich die Linie entlang, sagen wir mal 2 Meter neben die Linie, aber eher in Nähe der Linie und Rublev bekommt den Ball nicht zurück und da hatte ich das Gefühl, dass Tsitsipas Vertrauen in seine Rückhand gefunden hat. Ich meine, beide haben einfach eine sehr gute Vorhand, aber Wackelkandidaten schon eher auf der Rückhand. Und ja, da hat Tsitsipas ein bisschen Stabilität gefunden und von da dann das Match ehrlich gesagt weitestgehend dominiert. Also wenn man die ersten 9 Spieler rausnimmt, dann war Tsitsipas schon ziemlich klar der bessere Spieler.
War er in meinen Augen auch. Und wir sprechen so häufig über die Vorhand von Andrei Rublev, der wirklich fantastisch ist und die, mit der er jedem Gegner wirklich, wirklich Probleme bereiten kann. Aber ich glaube, wenn es wirklich nach ganz oben gehen soll für Rublev, dann braucht er auch die Vorbereitung über die Rückhand. Und da ist er meiner Meinung nach noch sehr anfällig. Und Tsitsipas hat sich das angeschaut bei dem Turnier in Hamburg, bei den Hamburg Open. Da ist er so ein bisschen an dieser Vorhandmauer von Rublev zerschellt und hat sich das angeguckt und hat seinen Matchplan dann auch angepasst und konnte ja selber dann auch besser spielen und selber seine Punkte besser aufbauen. Und ich glaube wirklich, dass Rublev unbedingt diese Rückhand auf einem höheren Niveau noch braucht, um wirklich noch diesen nächsten Schritt zu machen.
Ja, noch ein bisschen besseren zweiten Aufschlag vielleicht, noch ein bisschen mehr Variabilität im Spiel. Er ist im Moment sicherlich ja jemand, der einen herausragenden Schlag hat und das hat ihn auch durch die letzten Runden durchgebracht. Nur jetzt muss er quasi nochmal den Schwung zurückmachen und muss nochmal den Rest komplettieren, um es so weit nach oben zu schaffen. Und es ist keine Schande, bisher in seiner Karriere 3 Grand Slam Viertelfinals im Alter gemacht zu haben, aber hat halt auch noch keinen Satz darin gewonnen. Also da ist er noch ein bisschen hinter den dreien, die sicherlich mit so die Next Gen anführen, Tsitsipas, Zverev und Medvedev, da ist er dann eher auf dem nächsten Level unterwegs.
Next Gen dürfen wir nicht mehr im Zusammenhang mit Tsitsipas und Zverev verwenden, habe ich gehört jetzt bei den letzten Tagen in den Pressekonferenzen. Haben beide gesagt, sie sind nicht mehr Next Gen. Oh Gott, Philipp, wenn die da das hören.
Dann nennen wir sie One Gen. Also ja. Sie sind eine Generation und sie werden sicherlich alle drei gegeneinander gemessen werden und alle, die dahinter sind, werden sich an ihnen messen müssen, denn sie sind noch ein Stück hinter ihnen. Das ist ja wirklich ganz spannend. Wir haben jetzt Medvedev in 2 Halbfinals gehabt, den Grand Slam, Zverev, wir haben Tsitsipas. Tsitsipas fehlt noch das Finale im Gegensatz zu den anderen. Er hat World Tour Finals gewonnen, genau wie Zverev, hat noch nicht so viel Masters-Titel wie die anderen, aber sie sind alle drei, würde ich sagen, noch ungefähr auf selber Brusthöhe unterwegs.
Was meine Lieblingsstatistik ist bei den dreien ist, Medvedevs Bilanz gegen Zverev 1-5, Zverevs Bilanz gegen Tsitsipas 1-5, Tsitsipas Bilanz gegen Medvedev 1-5. Das ist meine Lieblingsbilanz von den dreien oder meine Lieblingsstatistik.
Ja, Tennis als Matchup-Sport.
Ja, Tennis als Matchup-Sport, absolut. Auf jeden Fall, Stefanos Tsitsipas steht jetzt im Halbfinale und er hat Andrei Rublev besiegt. Rublev hat diese Stufe noch zu überspringen, um dann auf einem Level dann mit Tsitsipas, Medvedev und Zverev zu sein. Und Stefanos Tsitsipas trifft jetzt, und das wird hoffentlich ein Blockbuster, auf Novak Djokovic. Novak Djokovic hat eines seiner schwierigeren Matchups besiegt heute. Pablo Carreño Busta. Irgendwas war da vor ein paar Wochen bei den US Open. Da haben die beiden schon mal gegeneinander gespielt, allerdings nur einen ja, 7/8-Satz, bevor Novak Djokovic sich selber rausgeboxt hat aus dem Turnier. Und jetzt gab es die Revanche. Und wir haben es heute wieder gesehen, dass Pablo Carreño Busta ein sehr schwieriges Matchup für Novak Djokovic ist, weil er diese Rückhand-Rallies immer so mitgehen kann, wie es das Tempo von Novak Djokovic vorgibt, weil er selber dann auch die Initiative übernehmen kann, weil er sich nicht zurückdrängen lässt von Novak Djokovic und weil er selber dann auch ja Bälle und Punkte kreieren kann, die das Leben für Novak Djokovic schwer machen können. Es war anderthalb Sätze, war es eine komische Atmosphäre in diesem Match, weil Novak Djokovic angeschlagen wirkte. Er hatte Kinesiotape hinten am Nacken, sein Bizeps tat ihm weh, seine Oberschenkel waren nicht ganz fit und er war sehr, sehr grumpy. Nach anderthalb Sätzen hatte man das Gefühl, dass er sich so ein bisschen eingegroovt hatte in dieses Spiel. Und von da an ging es deutlich besser für Djokovic, der am Ende mit 4-6, 6-2, 6-3 und 6-4 gewinnt. Aber ich möchte sagen, Djokovic hat auf einem sehr hohen Niveau gespielt und Carreño Busta hat ihm fast alles abverlangt heute.
Ja, und wenn man am Ende auf die Zahlen guckt, dann ist es auch keine Katastrophe, was Djokovic da hingelegt hat. Also er hat nur 56% erste Aufschläge reinbekommen. Ich glaube, es war ein Problem. Aber er hat dahinter 72% der Punkte gewonnen, er hat mehr als die Hälfte der Punkte hinterm zweiten Aufschlag gewonnen, er war gut am Netz, er hat seine Breakbälle genutzt, er hat 42% der Punkte gegen Aufschlag von Carreño Busta gewonnen, er hat 12 mehr Winner als Unforced Error gab. Das sind alles sehr, sehr solide Statistiken. Das Ding ist, wir sind natürlich von ihm nahezu Perfektion gewohnt und dann sind die Statistiken auch dementsprechend und dann ja, entspricht dem, was wir auf dem Datenblatt sehen, auch dem, was wir mit dem Auge sehen. Und das hat er heute nicht drauf gehabt. Und ich glaube, was hier so ein bisschen passiert ist, abseits der Verletzungsgeschichte, die dann immer schwer einzuschätzen ist, ist einfach, er trifft hier natürlich auf einen Spieler, der sehr ähnliche Stärken hat. Beide haben einfach eine super solide Rückhand. Und Djokovic ist es natürlich gewohnt, dass da die Spieler jetzt auch nicht auf demselben Level mitgehen können, wie er es hat. Und in gewisser Weise spiegelt Carreño Busta Djokovic auf einem ja, schwächeren Level. Aber heute war er zwischendrin stärker. Und auf einmal hat Djokovic schwächer gespielt, als er es gewohnt ist und hat auf einmal gegen stärkere Variante von sich selber in dem Moment gespielt. Und ich glaube, das war für beide eine kuriose Situation, wo Djokovic Zeit brauchte, um rauszukommen und Carreño Busta dann vielleicht irgendwann gemerkt hat, huiuiuiui, und dann ja auch ein bisschen ins Wackeln geraten ist im Moment, wo er das Match vielleicht doch noch enger hätte machen können. Und Carreño Busta, ja, ich meine, wenn wir über gute Wochen reden, der hatte ganz sicher gute Wochen und der kann auch zufrieden sein mit einer Viersatzniederlage gegen Djokovic. Und Djokovic hat halt heute das eine schlechte Grand-Slam-Match gehabt, was die meisten haben, die in Grand-Slams sehr weit kommen.
Ich finde aber, wie gesagt, er hat es nur über anderthalb Sätze gehabt. Der dritte und vierte Satz, fand ich, war sehr stark von Novak Djokovic. Es war eine komische Atmosphäre in diesem Match. Wie gesagt, in den ersten zwei Sätzen ist fast gar nichts passiert, aber dritter und vierter Satz war ich sehr gut unterhalten. Ist es trotzdem noch als das schlechte Match von Djokovic zu behandeln?
Ja, das ist natürlich alles eine Frage des Kontexts und du hast absolut recht, er hat sich auf jeden Fall gesteigert, es ist der Kontext, wir reden eben auch davon, wenn Nadal, wie gestern gegen Sinner, das war von Nadal auch nicht perfekt, aber wurde im Laufe des Matches immer besser und war das jetzt eine gute Leistung oder war es keine gute Leistung, schwer zu sagen, am Ende ist es halt auch ehrlich gesagt, Korps wie gesprungen. Für Djokovic geht es jetzt gegen Tsitsipas auch nicht das leichteste Matchup für ihn, glaube ich. Boah, und dann hat er die Chance, zum zweiten Mal die French Open zu gewinnen, wenn er da durchkommt.
Novak Djokovic hat in der Pressekonferenz gerade gesagt, der Kollege Sascha Osmo aus Serbien hat es getwittert, dass er einige Nackenprobleme und einige Schulterprobleme hatte und er möchte nicht so viel verraten, weil er noch immer im Turnier ist und die Schmerzen gingen im Laufe des Tages weg und das hat man gesehen, beziehungsweise im Laufe des Matches gingen sie weg und das hat man tatsächlich gesehen, dass sie weggingen und dass er sich dann besser fühlte und ich freue mich sehr auf das Match Djokovic gegen Tsitsipas und ich möchte nicht enttäuscht werden, ich möchte nicht schon wieder enttäuscht werden. Ich bin hier häufig genug in diesen letzten zwei Wochen enttäuscht worden.
Also, Appell aus München an die Herren in Paris. sollte eigentlich gut werden.
Glaube ich auch.
Tsitsipas hat das Spiel, um Djokovic zu nerven. Um Nadal zu nerven, glaube ich, bei den Bedingungen. Also der kann hier reingehen und sich sagen, er hat eine Chance, das Turnier zu gewinnen. Wird er aber am Ende wahrscheinlich nicht. Aber er hat in der Theorie, wenn Djokovic nicht vollkommen fit ist oder wenn Djokovic keine nahezu perfekte Leistung bringt, dann, glaube ich, hat Tsitsipas eine Chance, in dem Match was zu reißen. Und ich glaube und wünsche ihm auch, dass er sich besser verkauft als bei den Australian Open vor 2 Jahren, wo er so untergegangen ist, Nadal gegen Nadal im Halbfinale. Ich glaube, das wird diesmal nicht passieren.
Glaube ich eigentlich auch nicht. Tsitsipas ist ein dreiviertel Jahre älter, erfahrener, besser. Und ich glaube auch, dass es ein gutes Match wird. Und wie gesagt, es ist dieser Appell aus München, dem Folge zu leisten ist. Stefanos Tsitsipas.
Den kennen wir heutzutage.
Ja. Stefanos Tsitsipas spielt auf jeden Fall gegen Novak Djokovic im Halbfinale. Worüber wir noch sprechen können ist, dass Lukas Neumeier aus Österreich heute das Viertelfinale erreicht hat. Lukas Neumeier gilt als sehr großes österreichisches Talent und er hat heute das Viertelfinale erreicht. Er spielt jetzt gegen einen Schweizer und auch die Schweizer sind mit Mannstärke oder größerer Stärke in diesem Viertelfinale bei den Junioren vertreten. Darüber spricht man in der Schweiz sehr viel, dass da eine Generation an Spielern nachkommt, die nicht sofort von Wawrinka und Roger Federer alles übernehmen können, aber da gibt es einige Talente, die nachfolgen können in den nächsten Jahren und das österreichische und Schweizer Nachwuchstennis, das kann man sich mal angucken in den nächsten Jahren.
Ja, eins, was auffällt, und dafür kenne ich mich beim Juniorentennis zu wenig aus, ist, dass wenige Spieler außerhalb von Europa dabei sind. Ist natürlich so, Europa dominiert das Tennis der letzten Jahre, aber ich kann mir vorstellen, dass Covid hier dann schon auch einen Einfluss gehabt hat, dass die Leute entweder nicht reisen wollten, nicht konnten, nicht das Geld dafür hatten. Also das ist so ein bisschen die eine Einschränkung, die ich hier machen würde. Wenn ich so drüber gucke, fällt mir eben wirklich auf, wie viele europäische Spieler da dabei waren.
Das waren die Matches von heute. Morgen gibt es die beiden Halbfinals der Damen. Ab 15 Uhr Iga Świątek gegen Nadia Podorowska und danach Sofia Kenin gegen Petra Kvitova. Ab 12 Uhr gibt es auf dem Court Suzanne Lenglen schon die beiden Herren-Doppel-Halbfinals. Juan Sebastian Cabal und Robert Farah gegen Mate Pavic und Bruno Soares. Und danach Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic gegen Kevin Kravitz und Andreas Mies. Also auch zwei Matches, die wir morgen sehr, sehr ausführlich dann auch behandeln werden auf Twitter. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wie gesagt, uns fehlen nur noch 3 Bewertungen, um die 100 zu erreichen bei iTunes. Das wäre auch nochmal so eine schöne Marke.
Weiterer Appell aus München,
genau. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.